diese Klimakrise ist eine gesellschaftliche Sache, die müssen wir gemeinsam anpacken. Und da ist eben, wenn man auf die puren Zahlen guckt, ist eben die Baubranche ein riesengroßer Hebel. Es sind 40% der Energie, die auf die Baubranche zurückgeführt werden können, und da müssen wir einfach anpacken.
Hallo, ihr hört 5:1, den Podcast für viele Interessierte von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Diesen Monat geht es um Architektur. Ich treffe den Architekten Jan Kleihus, Lars Krückeberg vom Architekturbüro Graf, Professor Dr. Christian Wissel von der Uni Bremen, Van Bohle-Menzel, der als Tiny House-Pionier bekannt ist, und heute Luisa Ruppelato von Architects for Future. Die Vereinigung hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die negativen Umwelteinflüsse des Bauens aufzuklären und arbeitet an Lösungen für bestehende Probleme. Die Episode ist von Vattenfall gesponsert, dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Vergnügen mit Luisa. Du bist Mitbegründerin von Architects for Future, aber ich würde ganz gerne ein bisschen eher einsteigen. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, was du an der Uni gelernt hast, was Architektur ist.
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, da kann ich auch für alle Universitäten sprechen, ein ganz bestimmtes Bild von Architektur, was uns als Architekturstudierenden beigebracht wird, wo auch ein ganz starker Fokus fächerübergreifend drauf liegt. Das ist zum einen fast ein arrogantes Bild, also so, dass wir die Sachen besser wissen, in dem Sinne auch, dass wir halt, also wir müssen ja auch vorausdenken. Ich meine, ein Gebäude ist nicht morgen wieder weg, so da steht da, eine ganze Zeit lang, steht da vielleicht länger, als wir leben. So einfach müssen da in großen Dimensionen denken. Von dem her ist der Entwurf ein starker Fokus. Aber so in dem Ganzen das zu lernen und dieses Verständnis zu vermitteln, gehen, finde ich, so zukunftsgerichtete Sachen, die jetzt aktuell wichtig sind, einem Architekturstudierenden beizubringen, verloren. Die habe ich gefunden, weil ich da einfach selbst ein eigenes Interesse habe und habe die in irgendwelchen Wahl- und Nebenfächern und sonst was gefunden und mich sonst selber informiert. Aber so Sachen wie einmal natürlich Thema Nachhaltigkeit, wie kann ich anders bauen, wie kann ich ein Haus so bauen, dass ich es wieder auseinandernehmen kann. All diese Sachen, ich erinnere mich, es gab im ersten Semester eine Vorlesung von einem Professor, der uns, es ging eigentlich um Computer, also um das Zeichenprogramm, was wir lernen mussten. Und er sagte in so einem Nebensatz so, ich glaube ja, in der Zukunft wird irgendwann Klebstoff verboten werden auf der Baustelle, weil das... also so, das verbindet Materialien, die nicht miteinander zusammengehören, und deshalb denkt er, das müsste verboten gehören. Und ich weiß noch, dass ich so ein Gefühl hatte von, boah, das war jetzt voll die wichtige Botschaft und ich würde gern mehr darüber wissen, aber das kam nie. So, das habe ich dann ganz zum Ende meines Studiums irgendwie wieder getroffen, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, so wie konstruiere ich, ohne dass ich Sachen zusammenklebe? Wie kann ich ein Haus bauen, sodass ich die Baumaterialien nachher wieder gewinnen kann. So, das ist was, wo wir eigentlich nichts drüber lernen. Es gibt an manchen Universitäten gibt es eben Lehrstühle, die das machen. Das sind aber dann eher On-Top-Sachen. Also wir lernen klassischerweise andere Details zu konstruieren. Das ist so der eine Teil, aber auch irgendwie der Teil, so das Leben der Menschen mitzudenken und irgendwie so... also so, das ist schon ein Teil, den wir auch lernen, aber auch klar gibt es irgendwie so klassische Bilder von, wie man irgendwie wohnen kann. So klassischerweise denkt man dann irgendwie eine Familie und es gibt 2 Kinderzimmer und die sind gleich groß, weil ist ja sonst unfair. Aber das sind irgendwie Sachen, die sind gar nicht mehr so richtig, die entsprechen, glaube ich, gar nicht mehr dem Lebensalltag von den meisten Menschen. Also es gibt so viele unterschiedliche Lebensformen, die praktiziert werden. Und Ja, und dann gibt es irgendwie immer mehr diesen Trend dazu, dass wir irgendwie nur noch also nur noch für eine Person Mensch, also Wohnungen bauen. Und so, das finde ich auch irgendwie ganz wichtig, dass irgendwie dieses Gemeinsame da nicht verloren geht. Das ist schon auch Sachen, die lernen wir schon auch im Studium, auch eben traditionell, wie eigentlich Häuser gedacht sind. Ja, irgendwo geht es dann verloren vielleicht, ich weiß es nicht.
Jetzt bist du ja bei Architects for Future quasi ehrenamtlich tätig. Wo bist du denn hauptberuflich unterwegs? Was ist da dein Aufgabenfeld?
Ich bin hier in Bremen in einem Büro. Wir, ja, ist so ein mittelgroßes Büro. Wir machen relativ klassisch Architektur, viel Ausführungsplanung und ich habe also so habe von Anfang an thematisiert, was so wo meine Interessen liegen und dass ich eben so das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig finde und habe da eigentlich ein sehr großes Interesse von meinen Chefs entgegengebracht bekommen, die auch mich quasi eingestellt haben, um das Thema mit ins Büro reinzubringen, weil da gibt es einen ganz großen Spagat. So die wissen selber quasi, kaufen ihre Lebensmittel bio ein und so weiter. Also so haben quasi für sich selber irgendwie so im Alltag so ihr, wie sie nachhaltig leben, aber wissen quasi gar nicht, wie sie das mit in den Beruf reinkriegen sollen, weil das einfach da auch, also so, es gibt da einfach eine Wissenslücke letztendlich. Also so, weil die es nicht gelernt haben. Ich habe irgendwie versucht, es zu lernen, aber ich habe ja auch noch jetzt selbst kein Haus gebaut. So. Und das ist irgendwie so dieser verrückte Spagat, den wir da gehen müssen, dass ich quasi auf deren Erfahrung zurückgreifen muss, um das, also, und dann gleichzeitig das Wissen mit reinbringe und wir so irgendwie schauen, wie wir es hinkriegen, aber gleichzeitig muss man natürlich auch Bauherren mitnehmen und das ist also es ist einfach eine Entwicklung so und fand das nochmal, es war auch für mich eigentlich eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt nicht in ein Büro, was schon sich das hundertprozentig auf die Fahnen geschrieben hat. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil es das nicht in der Reihenform gibt. Also es sind dann oft einfach Leuchtturmprojekte, die gemacht werden, aber so das klassische Alltagsgeschehen ist in den allermeisten Büros ein anderes. Und auch so dieses, weil ich das ganz deutlich gesehen habe, dass eigentlich die meisten Büros anders arbeiten und ja, wir die auch mitnehmen müssen. Es nützt nichts, wenn wir nur eine grüne Spitze haben. Wir brauchen, also es muss alles in der Form gebaut werden. Sonst nützt uns das gar nichts.
Was für Projekte realisiert ihr mit eurem Büro? Sind es eher öffentliche Sachen oder Wohnhäuser? Wie stelle ich mir das vor?
Viel Wohnen, wobei ich tatsächlich gerade in Kulturprojekten drinne bin. Und da auch, also so was mir gerade auch viel Spaß macht, ist, dass ich in Bau- und in Bestandprojekten bin, was ich auch, also es ist sehr wichtig, es sollte eigentlich nicht mehr neu gebaut werden oder nur noch in allergrößten Ausnahmefällen. Das ist auch was, was wir im Studium eigentlich nicht lernen. So, wir lernen nicht umbauen, wir lernen nur Neubauen. Das ist alles, selbst unsere Gesetze sind komplett aufs Neubauen ausgerichtet, was total schade ist, weil eigentlich ist unsere Umgebung gebaut. So. Gerade in Deutschland, so das ist alles da, so die Gebäude, die wir brauchen. Wir sollten einfach den Gebäudebestand mehr wertschätzen und dann eben umbauen, weiterbauen, so nutzen, dass wir ihn uns nützlich machen. Und selbst wenn wir ihn dann feststellen, wir brauchen das Gebäude in der Form nicht mehr, dann schauen, wie kann ich die Materialien aus dem Gebäude so wiederverwenden, dass die irgendwie noch eine Nutzung kriegen, die relativ ähnlich ihrer jetzigen Nutzung ist, weil momentan passiert es, dass relativ viel aus dem Abbruchmaterial einfach so im Straßenunterbau oder in irgendwelchen Wellen oder also wenn irgendwo was aufgeschüttet wird, landen. Und das ist eigentlich nicht so, das ist noch viel wertvoller. Das müssen wir nicht schon dafür verwenden. So, da könnte es eigentlich noch Zwischenschritte geben.
Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations- und Einschlaf-Apps. Passenderweise hat Vattenfall eine Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel Extra entspannende Energiewende Fortschritt-Tracks kreiert, die bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen soll. Mit zahlreichen positiven Fakten und Entwicklungen sowie dem ein oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern vor Ohren führen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Im Großen wie im Kleinen. Egal ob zum Einschlafen, Meditieren oder mal kurz Pause machen, die Playlist kann vielseitig eingesetzt werden. Ich mag zum Beispiel die wirklich beruhigende Stimme des Sprechers. Ich habe die Playlist in kleinen Häppchen in meinen Pausen durchgehört. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man wirklich was lernt. Zum Beispiel zum Thema E-Mobilität. Ich glaube, dazu muss ich auch mal eine Staffel 5:1 machen. Die Playlist könnt ihr auf Spotify hören. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank an Vattenfall für den Support und nun zurück zur Folge. Um nochmal deutlich zu machen, was eigentlich das Klimaschädliche am Bauen ist, habe ich auf eurer Webseite ganz gut zusammengefasst, so 7 Statements gefunden. Könnten wir die vielleicht mal zusammen durchgehen, um so allen nochmal zu zeigen, was eigentlich, was man machen könnte, damit das Bauen nicht mehr so klimaschädlich ist. Das fängt bei euch an mit Punkt 1, hinterfragt den Abriss kritisch. Kannst du das erläutern?
Ja, das ist eigentlich das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Also wenn ich abrisskritisch, also wenn ich quasi nicht mehr, also ja, wenn ich nicht mehr abreißen darf, nutze ich quasi den Bestand, also muss ich mir was ausdenken, wie ich den Bestand nutzen kann. Und dadurch, dass Abreißen so einfach ist, so, also wir fordern eigentlich eine Abrissgenehmigung, also dass es wirklich begründet ist, warum das Gebäude an der Stelle so nicht mehr sein kann. Oder eben umgekehrt gesprochen, ein Verbot für Neubau. Also es gibt Ausnahmefälle, in denen muss neu gebaut werden, aber das einfach so, es würde da auf einmal eine ganz andere Wertschätzung reinkommen, wenn einfach so, das ist ein recht einfaches Gesetz letztendlich, wo, was aber richtig große Auswirkungen hätte in ganz verschiedener Hinsicht.
Wählt gesunde und klimapositive Materialien.
Ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass das für jemanden, der gar nichts mit dem Bauen zu tun hat, als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Mhm. Also dass man da gar nicht, also vielleicht groß drüber nachdenken würde, sondern denkt, das ist ja wohl hoffentlich alles so. Mhm. Das ist aber tatsächlich nicht so. Eigentlich so leben wir ja in einem Gebäude, deshalb sollte es halt auf eine Art atmungsaktiv sein. Klar muss es einen Wetterschutz und so weiter alles bieten, aber wenn ich eine dichte Kiste habe, in der ich, also so das, dann ist so dieses, was eigentlich alles so eine Wand können könnte, irgendwie ausgenockt. So im Moment, dadurch, dass wir dann auch zum Beispiel uns Styrodur draußen an die Wand hinkleben, um das Haus zu dämmen. Was in dem ersten Schritt ist, ist natürlich sinnvoll, dass wir das machen, weil wir die Heizenergie senken und das auch gerade eigentlich einen großen Rückstau an Sanierungen gibt, wo eigentlich genau das gemacht werden dürfte, weil viel zu viel Energie ausgestoßen wird durch die Gebäude, die einfach so durch die Fenster rausgehen, weil die nicht oder durch die Wände, weil die nicht dicht genug sind. Aber andererseits so, was ist das eigentlich für ein Material, was ich mir dahin klebe? Das ist irgendwie künstlich hergestellt unter enormem Energieaufwand, ist nicht atmungsaktiv, ist eigentlich giftig. So kann ich, also so ideal ist eigentlich Sachen, sich als Wand zu nehmen, die ich irgendwie am besten veressen kann. Also so, dass einfach was Gesundes ist so.
Und wie könnte so eine alternative Dämmung aussehen?
Es gibt verschiedenste Alternativen von gewachsenen Sachen wie Seegras, Stroh, man kann, also Hanf, es gibt verschiedenste Materialien, wo ich alternativ mit dämmen kann. Und es ist auch immer im Einzelfall zu gucken, was ist gerade sinnvoll. Das ist aber eben wichtig. Und was wir eben anprangern, ist, dass in dass die Materialwahl, also klar, ein Haus zu bauen ist einfach teuer, ist verdammt teuer. Und deshalb wird über die Materialwahl eigentlich nur über den Preis entschieden. Oder fast nur über den Preis entschieden. Und deshalb wird eben auch so oft das Styrodur gewählt, weil es da einfach durch verschiedene, dadurch, dass es eben in der großen Stückzahl produziert wird, dadurch, dass es bestimmte Förderungen gibt, bestimmte Subventionierungen, die irgendwie alle zusammengerechnet auf das Styrodur zutreffen, ist es halt recht günstig. Das ist aber nicht von Haus aus so. Also das, eigentlich gibt es einen enormen Energieaufwand, um dieses Material herzustellen. Also es wächst nicht irgendwo auf dem Baum und ich pflück's mir einfach nur. Also so, dass das eigentlich alles mit in diese Rechnung mit rein muss und somit der Preis eigentlich, also so Thema CO2-Preis, dass einfach die Materialien, dass eigentlich die gesunden und klimapositiven Materialien auch die günstigsten sein sollten. Weil, ja.
Die könnte man ja auch subventionieren und dann den Preis beeinflussen.
Genau, und halt auch in der großen Stückzahl. Mhm. Also so, das Styrodur gab es auch nicht von heute auf morgen in dieser großen Stückzahl. So, das wurde auch nach und nach hochgefahren. Mhm. So, das könnte man mit anderen Materialien ganz genau so machen. Mhm. Das ist, natürlich steht da eine Lobby dahinter, die das verhindern will, aber so da auch einfach so der Wunsch von uns einfach da, dass alle da an unsere Zukunft denken und sich überlegen, wie können wir das eigentlich hinkriegen. Und ja, und da ist eben so dieses, dass die Last da nicht mehr beim Bauherr liegt und der dann irgendwie, wenn er eh schon quasi viel, viel Geld auf den Tisch legt, nicht sich dann auch noch entscheiden muss, okay, ich zahle jetzt noch extra viel mehr, damit ich diese Materialien kriege, sondern dass eigentlich durch den Preis das schon automatisch der günstigste ist, weil da es eben einen CO2-Preis gibt und deshalb das Materialien mit hoher Herstellungsenergie einfach rausfallen.
Okay, also liegt es auch nicht nur am Architekten sozusagen, sondern es muss sich gesellschaftlich da was verändern.
Ja, das sehe ich sowieso. Also so diese Klimakrise ist eine gesellschaftliche Sache, die müssen wir gemeinsam anpacken. Mhm. Und da ist eben, wenn man auf die puren Zahlen guckt, ist eben die Baubranche ein riesengroßer Hebel. Es sind 40% der Energie, die auf die Baubranche zurückgeführt werden können. Und da müssen wir einfach anpacken. Und da müssen alle anpacken, weil jeder von uns wohnt irgendwo auf eine Art und Weise. Das tun nicht nur wir Architekten. So, ja. Und eben auch den Wohnraum, also so Thema Wohnen, auf wie viel Fläche wohne ich eigentlich? Natürlich ist über die Fläche, die ich für mich habe, die muss ich heizen, die muss ich mit Strom versorgen, da brauche ich sanitäre Anlagen und so weiter. Und desto mehr Menschen auf desto weniger Fläche wohnen, reduziert sich das alles pro Kopf. Und ja, das ist einfach auch was, wo wir uns als Gesellschaft drüber bewusst werden müssen, so, weil die wenigsten Menschen haben, glaube ich, auf dem Schirm, wenn sie sagen, okay, ich will jetzt irgendwie, hab gelesen, Klimakrise, lalala, ich will jetzt was tun, okay, ich ziehe eine kleinere Wohnung. So, das ist eigentlich ein Riesenhebel, aber den hat niemand auf dem Schirm. Das ist auch, also so, ich will jetzt auch nicht dazu aufrufen, dass alle in kleine Wohnungen umziehen müssen, aber einfach, dass wir das so mit auf dem Schirm haben, dass das eigentlich ein großer Hebel ist. Und
es ist natürlich ein riesiger persönlicher Einschnitt, den man da quasi leisten muss, ne? Gerade wenn man dran denkt, dass die Quadratmeterzahl, die jeder Mensch für sich in Anspruch nimmt, über die letzten Jahre total gewachsen ist, ist es halt
und
so,
auch weiter steigen
das tut halt also so weh, glaube ich, ne? Das ist nicht so, ja, ich gehe mal eben mein Gemüse im Biomarkt lieber einkaufen, anstatt beim Aldi.
Ja, und das ist halt auch das, wo eigentlich so, also deshalb ist es so ein gesellschaftliches Thema, weil damit irgendwelche Rollen verknüpft sind. So, wenn ich mir ein fettes Haus leisten kann, so, dann habe ich es geschafft. So, aber das ist eigentlich totaler Quatsch, so, weil das, also klar kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass mit dem Hausbau irgendwas verbunden ist, aber es ist mittlerweile ja nicht mal so, wenn ich mir ein eigenes Haus baue, dass das dann wirklich mein eigenes Haus ist, weil ich nicht mal, also ich kann es mir schlichtweg nicht leisten, alles nach meinen Wünschen zu bauen. So, ich gehe dann in irgendein Fertighauslager und suche aus dem Katalog mir irgendwas aus und das baue ich dann. Das wird bei den allermeisten Menschen, die sich ein Haus bauen, die sich ein Einfamilienhaus bauen, so ablaufen. Deshalb sehen die auch alle gleich aus. So, das, ja. Und also so, das hat eigentlich nicht mal mehr was Individuelles, aber trotzdem meint jeder, ich muss ja mein individuelles Haus bauen. Und also so, wo irgendwie so Gesellschaftsbilder festhängen bei uns, die früher mal irgendeine Relevanz hatten, die aber mittlerweile so fernab von jeglicher Realität sind. So, das hat nichts mit Individualität zu tun, sich ein eigenes Haus zu bauen.
Es gab ja jetzt auch die Debatte in Hamburg, dass der Bau von Einfamilienhäusern verboten werden soll. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand? Das ging so hin und her.
Ich bin da konkret in Hamburg, bin ich nicht informiert. Ich weiß, dass generell, also ich meine, es ist irgendwie schön, dass diese Debatte mal angestoßen ist, auch wenn es jetzt in dieser negativen Form irgendwie gelaufen ist. Aber es ist eben total wichtig, dass wir darüber sprechen. Weil gerade so dieser Flächenverbrauch, der vor allem durch neue Einfamilienhausgebiete passiert, wo einfach ein Lebensraum, der vorher für Ackerfläche, wo unsere Lebensmittel angebaut werden, wird hergegeben, die Lebensmittel, die brauchen wir aber ja trotzdem. Das heißt, die müssen dann von irgendwo anders herkommen. Und wenn wir immer mehr unsere Äcker mit irgendwelchen Einfamilienhäusern zustellen, dann können wir einfach unsere Lebensmittel nicht mehr hier produzieren.
Oder auf dem Dach.
Also sowas.
So wie in New York, da werden ja tatsächlich auf den Wolkenkratzern irgendwie oben wird das Gemüse angebaut, was im Erdgeschoss im Supermarkt verkauft wird, ne?
Ja, das, also so Urban Gardening bin ich ein großer Fan von. Ja, finde ich total wichtig. Einfach, dass auch diese, dass so diese, weil diese Wertschätzung ist nicht mehr da. Ja, dann verschwindet da halt ein Acker. Aber nein, da verschwindet einfach die unsere Lebensgrundlage und mit dem das ganze Biosystem, was da dranhängt. Und deshalb ist es, denke ich, auch so wichtig, dass, also das finde ich, schafft eben Urban Gardening sehr schön, auch wenn das vielleicht nicht in der Produktivität das leisten kann, um uns zu ernähren, aber es schafft uns vor Augen zu führen, wo kommen eigentlich, also wie wachsen unsere Lebensmittel, wie lange dauert das eigentlich, bis ich da eine Karotte in der Hand habe, also und wie viel muss ich tun, damit die dann wirklich wächst und dann schaue ich vielleicht, dass die mir das nächste Mal nicht verschimmelt, also so da hängt so ganz viel mit dran dann, also.
Was glaubst du?
Ja, wie wir.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Trend des Urban Gardenings auch sowas so ein bisschen von diesem besagten Rückzug ins Private hatte und ich versuche im Mini-Rahmen meiner Möglichkeiten so autark zu sein. Wenn jetzt aber so ja, großflächig angebaut wird, dann ist dieser Gedanke ja so ein bisschen verloren oder weiterentwickelt. Wie denkst du denn darüber?
Ich habe, oder vielleicht nochmal kurz, um das mit einzuschieben, wir haben ja, also wir hatten ja mit unseren Forderungen angefangen, und wir haben jetzt ja auch eigentlich schon über die dritte Forderung entwerft für eine offene Gesellschaft gesprochen und sind jetzt bei erhaltet und schafft biodiversen Lebensraum, um nochmal die Brücke zu uns zu schlagen.
Ja, sehr gut, danke.
Das Allerwichtigste an dem Urban Gardening ist, finde ich, dieses Bewusstsein schaffen. Das ist, ja, das ist, glaube ich, das, was es leisten kann. Wenn es dann in den Maßstab vergrößert und in Urban Farming übergeht, ist das, finde ich, sehr schön, weil das irgendwie, ja, einfach, also wie du auch schon sagtest, nochmal, also so dieses irgendwie, kann ich das eigentlich noch selber, kann ich das noch gebacken kriegen, mich selbst zu ernähren, meine eigenen Sachen anzubauen? Das hat's, finde ich, auch. Ich finde aber eigentlich, also gerade so das Urban Gardening oder in vielen Fällen hat es einfach auch eine sehr große soziale Dimension, weil es in einer Gemeinschaft stattfindet, weil ich es eigentlich also fast nicht mehr alleine machen kann, also weil es so viele irgendwie Sachen dazugehören. Und also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, in welchem Maßstab und will ich wirklich alles selber produzieren oder nicht. Aber ja, ich glaube, da ist so, das Produzieren ist für mich gar nicht der Fokus, sondern der Fokus ist für mich einfach so dieses Zusammenkommen und über Lebensmittel sprechen und sich bewusst darüber werden, was die eigentlich mit uns machen.
Kommen wir nochmal auf eure Liste zurück. Punkt 4 heißt konstruiert kreislaufgerecht. Kannst du das nochmal erläutern?
Ja, da haben wir ein Stück weit auch schon drüber gesprochen, am Anfang, als ich sagte, was ich in meinem Studium vermisse. So dieses, dass man Häuser so baut, dass man sie eigentlich wieder auseinandernehmen kann. Also so, dass ich die Materialien zurückgewinnen kann, dass ich vielleicht sogar ganze Module von Wänden oder Räumen versetzen kann und woanders wieder aufbauen kann. Oder auch, dass ich einfach bestimmte Materialien wieder zurückgewinnen kann und woanders verwenden kann.
Was für Materialien sind denn jetzt quasi am klimafreundlichsten fürs Bauen?
Das lässt sich überhaupt nicht gut pauschal sagen, weil das hängt total davon ab, wo ich baue, für, also erstens wo, also was ist vor Ort da? Erstmal quasi gucken, gibt es irgendwo einen Abriss oder irgendwas in der Nähe, wo ich drauf zurückgreifen kann, was gibt es vor Ort? Was wird vielleicht auch vor Ort produziert? Also selbst wenn es neues Material ist, aber was wird vor Ort produziert? Und dann halt auch, was sind für Ressourcen in der Nähe? Also ich brauche nicht mit Holz bauen, wenn ich weit und breit keinen Wald um mich also habe, wo ich das Holz herkriegen kann. Weil gerade bei Holz ist es auch ziemlich tückisch, dass durch einen langen Transportweg die Klimabilanz auch ziemlich kaputt gemacht wird. Also, weil das ist, klar ist das ein guter Baustoff, aber wenn ich kein Holz vor Ort habe, dann und den erst hin transportieren muss, rechnet sich das auch ganz schnell wieder auf. Und dann auch, also ja, es hängt sehr von der Funktion des Gebäudes ab, was auch wichtig ist mitzudenken, wie lange denke ich, dass das Gebäude da steht. Weil das ist auch so was, was mit der Arroganz des Architekten verbunden ist. Wir denken ja immer, unsere Gebäude stehen da für immer. Und da wagt auch keiner dran zu denken, dass es vielleicht nicht der Fall sein könnte. Und es ist halt nie der Fall. Es ist kein Gebäude für immer da. Es passiert also gerade mit unserem hohen Bodendruck, also wo es einfach der Grundstückspreis ja quasi das Wertvollste ist, wird das Gebäude nicht für immer da sein können. Und dann, wie kann ich so bauen, dass ich es wieder rückbauen kann und was anderes draus machen kann? Und ja, so das ist so das Thema. Konstruiert kreislaufgerecht und damit habe ich eigentlich auch schon die nächsten zwei Punkte angesprochen mit vermeidet Downcycling. Das hatten wir eigentlich schon, als ich sagte, dass eben Bauschutt in Straßenunterbau oder in Landschaftselementen landet. Nutzt urbane Minen hängt eben, also so das, was ich sagte, ich gucke, am besten guckt man vor Ort, was ist eigentlich in der Nähe, also so quasi die Stadt als meine Baustoffmine.
Wir sind ja hier bei 5 zu 1 und jetzt auch schon am Ende. Und ich würde ganz gerne fragen, wir hatten das eben auch schon so ein bisschen, es ist so ein großes Thema. Also hast du 5 Tipps sozusagen, was der Einzelne tun kann, um eben auch in diesem großen Bereich als Einzelperson einen Beitrag leisten zu können?
Also neben allem, was wir irgendwie schon besprochen haben, ist halt so das Thema, wie wohne ich und wie, also eigentlich sich da Gedanken drüber zu machen, wo ich auch einfach gerne zu einladen möchte, weil ich glaube, uns das einfach auch nicht bewusst ist oder den allermeisten Menschen nicht bewusst ist, wie viel das Thema Wohnen für uns ausmacht. So da, wo ich wohne, da bin ich, da wache ich jeden Morgen auf, da frühstücke ich, da habe ich irgendwie meinen Alltag. Jetzt gerade im Moment ja noch viel mehr, weil man irgendwie dann im Homeoffice da sitzt. So, und was macht das aus? Also welche Räume umgeben mich dafür? Sind die dafür geschaffen? Passen sie zu dem, wie ich irgendwie bin? Und dann auch mit wie vielen Menschen wohne ich zusammen und kann ich irgendwie Sachen teilen oder kann man nicht eigentlich auch Synergien schaffen durch irgendwie Gemeinschaften, weil irgendwie wer anders auf die Kinder aufpasst oder was auch immer so, oder einfach auch so dieses Nicht-Alleinsein in diesen Zeiten, also so dass so all das spielt irgendwie, gehört ja alles zum Thema Wohnen irgendwie dazu, und da würde ich einfach gern einladen, sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen und zu überlegen, wie will man das eigentlich und was passt eigentlich zu einem und passt das Aktuelle zu mir und brauche ich all diese Fläche oder kann ich irgendwie noch einen Mitbewohner haben oder was auch immer so. Das auch so dieses klassische Bild von dem Einfamilienhaus, das ist halt vielleicht 20 Jahre lang gut, dann ist schon sehr gut. Wahrscheinlich sind es irgendwie nur 15, weil ich das, oder ja, wahrscheinlich sind es 20 Jahre, sagen wir es so. Aber danach lebt ja das Ehepaar da drin noch weitere 30 bis 40 Jahre, in denen die da nur zu zweit leben, in einem Gebäude, was eigentlich für vier geschaffen war. Gerade wenn man dann wirklich also älter und älter wird und vielleicht auch Unterstützung braucht, wie kann man da Wohnformen finden, die irgendwie passen? Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass das ein gesellschaftliches Thema wird, weil im Moment sind halt die Leute, die dann sagen, ja, okay, wir machen eine WG, sind halt in der Regel die, die dann halt die, ich sag mal, Außenseite, also die halt irgendwie was Besonderes machen. So, die eigentlich was richtig Cooles machen, aber so, dass, ja, dass das eigentlich der Alltag ist, das ja, würde ich mir wünschen. Und dann ist halt natürlich der andere Hebel ist so das Thema Nutzungsenergie, wo man natürlich schauen kann, was für eine Heizform habe ich. Ist aber, glaube ich, also in den allermeisten Fällen auch schwierig zu regeln, weil man ja zur Miete wohnt, also wenn man zur Miete wohnt, das ist schwierig zu regeln, also da einen Einfluss drauf zu haben. Aber desto mehr Menschen da Fragen stellen und mal beim Vermieter anrufen und so weiter, desto mehr kommt da irgendwie auch was ins Rollen. Letztendlich landet es dann bei der Politik und die machen die Gesetze in die Richtung.
Alles klar. Luisa, ich danke dir recht herzlich für deine vielen Denkanstöße und wünsche euch mit Architects for Future und der Petition viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen
und
Dank.
Und danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Danke. Wer nochmal ganz genau nachlesen will, was die Forderungen von Architects for Future sind, der schaut mal auf ihre Website. Packe ich in die Shownotes. Danke, Luisa, für deine wichtige Arbeit und die vielen Denkanstöße, wie jeder Einzelne auch bei einem so großen Thema einen Unterschied machen kann. Wir hören uns morgen bei 5:1.